NDR Kultur à la carte
mit Katja Weise und Lena Brasch. Sie stammt aus Ost-Berlin, hat dort mit furiosen Theaterabenden schon für viel Freude und auch Aufsehen gesorgt. It's Britney, Bitch, ist ein Kult-Longseller. Ein Berliner Ensemble, die Premiere hat, glaube ich, vor 20 Leuten stattgefunden. Inzwischen ist die Produktion ins große Haus umgezogen. Ich habe nochmal nachgeschaut. Immer ausverkauft eigentlich. Am Gorki-Theater immer noch zu sehen, Brasch, das Alte geht nicht und das Neue auch nicht. Ein Abend über Lena Braschs Onkel, den Schriftsteller Thomas Brasch. Dass der berühmte Name nicht immer eine Hilfe ist, hat sie auch schon erfahren. Lena Brasch, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Jetzt inszenieren Sie ja zum zweiten Mal in Hannover. Nach dem Sibylle Berg-Monolog Ein wenig Licht und diese Ruhe mit Katja Riemann, Premiere war Anfang der Spielzeit, proben Sie jetzt für Gewässer im Ziplock nach dem Roman von Dana Vohwinkel. Wie ist es denn so, den Theaterraum Ost-Berlin zu verlassen?
Gewöhnungsbedürftig. Nee, so schlimm ist es gar nicht. Also es ist tatsächlich, habe ich ja das große Glück gehabt, bisher nur zu Hause arbeiten zu dürfen und freue mich aber auch total, mal rauszukommen. Und jetzt das zweite Mal in Hannover arbeiten zu können, ist auch eine große Freude und mir wächst die Stadt immer mehr ans Herz, was ich gar nicht gedacht hätte. So aus Berlin nach Hannover und irgendwie denke ich so an den Wochenenden, ach, ich muss jetzt gar nicht unbedingt nach Hause, ich kann es mir auch hier ganz schön machen. Also und das Theater ist einfach ein großes Geschenk, also diese Intendanz unter Vasco Bönisch, das ist einfach wirklich ein tolles Haus und ein tolles Team und ich fühle mich da jetzt schon sehr zu Hause. Das geht ganz viel um Gemeinsamkeit in diesem Haus und das finde ich was extrem Besonderes und das ist einfach sehr, sehr warm.
Das klingt so, als wäre der Theaterwind in Berlin doch ein bisschen rauer.
Kann man so sagen, glaube ich, ja. Also ich meine, ich möchte das jetzt gar nicht so konkret mit anderen Häusern vergleichen, aber ja, ist schon so. Ich habe ja jahrelang assistiert an verschiedenen Häusern und gerade der Beruf der Regieassistenz ist natürlich auch nicht der einfachste. Man hatte, also ich zumindest hatte da teilweise 100-Stunden-Wochen. Ich habe im Theater übernachtet, da gab es auch noch keine Ruhezeiten, also das war noch nicht vertraglich geregelt. Das heißt, ich habe dann in Garderoben geschlafen und habe mir dann neue Klamotten von den Ankleiderinnen geben lassen oder eine Zahnbürste von der Requisite oder so. Und das ist jetzt als Regisseurin natürlich ein bisschen luxuriöser, der Beruf, weil ich mir meine Arbeitszeiten selbst aussuchen kann. Aber trotzdem ist der Umgang in Berlin natürlich, dafür ist Berlin ja auch bekannt, doch ein bisschen rauer.
Ändert sich nicht?
Ich weiß nicht. Also wenn sich die Stadt und die Gesellschaft nicht ändert, dann ändert sich natürlich auch der normale Umgangston nicht unbedingt. Das heißt aber nicht, dass wir in der Arbeit immer noch einen harten oder kalten Umgangston miteinander haben. Ich versuche auch so ein bisschen in meinen Arbeiten die Hierarchien zu übergehen oder nicht zu übergehen, sondern aufzulösen. Ich arbeite sehr kollektiv, was nicht heißt, dass wir alle gemeinsam immer alles entscheiden. Das macht dann schon ich als Regisseurin, das ist klar. Aber für mich ist Theater einfach eine Manufaktur, eine Kunstmanufaktur. Und da gehören viele Handwerke dazu. Und wenn diese Handwerke nicht da sind, dann kann mein Handwerk auch nicht stattfinden. Und ich bin darauf angewiesen, dass ich tolle Leute um mich herum habe, dass die tolle Arbeit machen. Und wenn die sich nicht wohlfühlen oder nicht gut arbeiten können, dann kann ich es auch nicht. Und deswegen versuche ich immer so zu arbeiten und so zu kommunizieren, dass es allen gut geht.
Darüber sprechen wir auch noch in dieser Stunde hier in der Kultur à la carte. Jetzt kommt ein erster Musikwunsch, Lilies of the Valley, June Miyake. Das ist aus dem Soundtrack von dem Wim Wenders Film Pina. Was verbinden Sie damit?
Also ich arbeite ja selbst sehr viel mit Musik in meinen Inszenierungen und mittlerweile auch mit Tanz, beziehungsweise möchte ich mich immer weiter mit Tanz beschäftigen. Und ich saß damals im Kino und habe diesen Film gesehen von Wim Wenders. Ich bin eh großer Pina Bausch-Fan und Wim Wenders-Fan. Und dieser Song geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Ich glaube, der Film ist auch schon 20 Jahre alt oder so. Das weiß ich gar nicht so genau, aber es ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Und der begleitet mich einfach immer und immer wieder. Und das ist einfach ein Meisterwerk.
Thank you. NDR Kultur à la carte mit der Regisseurin Lena Brasch. Am 20. Februar hat ihre Inszenierung von Gewässer im Ziplock nach dem Roman von Dana Vohwinkel hier in Hannover am Ballhof 1 Premiere. Eine Coming-of-Age-Geschichte. Im Mittelpunkt steht die 15-jährige Margarita, die bei ihrem Vater, einem jüdischen Kantor in Berlin, lebt. Jetzt erstmals nach Israel reist, um dort ihre amerikanische Mutter zu treffen, die sie viele Jahre nicht gesehen hat. Das ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit ihrer jüdischen Identität, die es dann dort gibt und vieles mehr. Was hat Sie, Lena Brasch, interessiert an dieser Geschichte vor allem?
Also erstmal ist es ein wahnsinnig toller Roman, den Dana Vohwinkel da geschrieben hat. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, eine Coming-of-Age-Geschichte, die mich eh immer interessieren. Also das Leben von jungen Menschen zwischen den Welten. Ich glaube, das ist irgendwie was ich spannend finde. Es ist natürlich ein Buch über Herkunft oder über wo will ich hin, wer bin ich, was bin ich. Und ich glaube, das sind Fragen, die viele junge Leute auch umtreiben. Also die Inszenierung ist auch für junge Leute gedacht. Für Menschen ab 14 steht, glaube ich, im Programm. Und als Katrin Rose, die Leiterin des jungen Schauspiels und auch meine Dramaturgin, mich gefragt hat, ob ich das machen würde und ob ich mir vorstellen könnte, für junge Leute zu inszenieren, habe ich gedacht, ja, mache ich ja eh. Also für mich macht das nicht so einen großen Unterschied, was die Zielgruppe angeht oder so. Ich versuche, Theater für alle zu machen. Und ich finde auch, dass dieses Buch ein Buch für alle ist. Also dieses junge Mädchen, diese 15-jährige Margarita, die jüdischer Herkunft ist, die auch mit der jüdischen Kultur und mit dem Glauben aufgewachsen ist, aber gar nicht so richtig weiß, wie sehr jüdisch bin ich überhaupt? Ab wann bin ich richtig jüdisch? Bin ich Amerikanerin? Bin ich Deutsche? Bin ich Israelin? Also weil der Vater ist ja Israeli, der ist Hassan in der Synagoge in Berlin und die Mutter Amerikanerin, wie sie auch erzählt haben. Und dann nach Israel zu kommen und dort diese Mutter zu treffen, die sie schon, als sie noch ein kleines Kind war, verlassen hat. Das wirft so viele Fragen auf und das finde ich einfach total interessant, diese Fragen, was bin ich überhaupt? Und dafür muss man, glaube ich, nicht unbedingt jüdisch sein, um sich mit diesem Buch identifizieren zu können. Und das ist irgendwie eine tolle Grundlage, finde ich, für so einen Abend.
Nichtsdestotrotz, also Sie stammen ja auch aus einer jüdischen Familie. Das hat für Sie es doch wahrscheinlich auch nochmal zu einem ganz besonderen Buch oder auch zu einer ganz besonderen Auseinandersetzung gemacht, oder?
Ja, auf eine Art schon, aber andererseits ist das eine ganz andere Geschichte als meine und das sind auch ganz andere Fragen als die Fragen, die ich mir stelle, weil es bei mir, glaube ich, so ein bisschen noch konkreter zu benennen ist, dass ich weiß, was ist jüdisch an mir, nämlich jüdisch ist meine Herkunft oder die Herkunft meiner Großeltern oder Urgroßeltern und dieses transgenerationale Trauma, dass man weiß, auch wo kommt man her, was ist passiert, was bedeutet diese deutsche Geschichte oder die jüdische Geschichte oder die deutsche Geschichte eben für Juden, für deutsche Juden und wie kann sich auch die Geschichte wiederholen, also wo stehen wir jetzt gerade in diesem Land politisch und wie schnell kann es gehen, dass wir in genau die gleiche Zeit wieder abrutschen, die 1933 beziehungsweise auch schon früher begonnen hat. Und das sind so die Fragen, mit denen ich mich mit meiner eigenen Identität auseinandersetze oder dass ich auch das Gefühl habe, jüdische Stimmen werden jetzt vielleicht auch gerade nochmal anders gehört oder so und das will ich dann natürlich nutzen, auch um vielleicht aufzuklären, gerade wenn es jetzt im Theater ist, dass man jungen Leuten erzählt oder beschreibt, so und so ist es, so und so war es mal, so und so könnte es wieder sein. Also das sind so, glaube ich, viele Themen, die da irgendwie zusammenlaufen. Und ich sehe mich jetzt auch nicht unbedingt als jüdische Regisseurin, aber es gehört natürlich zu mir oder zu meiner Familiengeschichte dazu.
Wo setzen Sie denn jetzt bei so einer Inszenierung an? Also Sound spielt ja bei Ihnen auch eine ganz wichtige Rolle. Ich glaube, es gibt tatsächlich keine einzige Theaterarbeit ohne Musik. Also Musik ist immer dabei, hier ja jetzt auch in Hannover. Wie finden Sie diesen Sound? Also fängt es damit manchmal auch an? Ich habe irgendwo gelesen, Sie würden teilweise bei den Proben auch erstmal mit Musik beginnen. Ist das so?
Ja, das ist genau so. Also tatsächlich fang ich mit meiner Arbeit im Inszenieren mit Musik an. Ich sitze zu Hause und höre Musik und ich habe für jede Inszenierung oder für jede Produktion oder für jeden Stoff eine Playlist, die ich mir mache mit Songs, die gar nicht unbedingt vorkommen müssen, aber wo ich das Gefühl habe, das ist so der Sound, den ich miterzählen möchte. Und Sound nicht nur musikalisch, sondern auch inhaltlich. Also wie wird gesungen? Sind es Duette? Sind es Liebeslieder oder so? Und dann sammle ich das und dann sitze ich teilweise wirklich stundenlang zu Hause auf dem Sofa mit geschlossenen Augen. Es klingt wahnsinnig pathetisch, aber es ist so. Und höre Musik und dann kommen Bilder und dann lasse ich irgendwie diese Geschichten in meinem Kopf durchlaufen und dann setzt sich quasi die Inszenierung in meinem Kopf schon zusammen und dann versuche ich das mit auf die Probe zu bringen. Und dann ist es natürlich nie so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das wäre auch ganz schrecklich, dann wäre auch die Probenzeit nach einer halben Woche vorbei wahrscheinlich, aber das ist schon die größte Inspiration, die ich habe.
War sofort klar, an welchem Ort das stattfinden soll?
Nee, den Ort habe ich, das ist so ein bisschen ungewöhnlich gewesen diesmal. Ich habe das meinen Bühnenbildnern komplett selbst überlassen. Ich arbeite immer mit denselben Bühnenbildnern zusammen. Das ist ein Kollektiv, Studio Dietrich und Winter heißen die, Karl Dietrich und Joel Winter. Und wir haben alle drei so eine Faszination für Architektur und ich vertraue den beiden total, was so die Ästhetik angeht und wusste aber selbst nicht, an was für einem Ort das spielen könnte, weil dieses Buch spielt an so vielen Orten. Das spielt in Chicago, in Berlin, in Jerusalem, in Tel Aviv. Sie besuchen Yad Vashem und das ist natürlich, wie kriegt man das hin, das auf einer Theaterbühne herzustellen? Und dann habe ich mit Karl und Joel darüber gesprochen und die meinten, naja, das ist ja also sowohl das Leben dieses jungen Mädchens als auch diese ganze Geschichte, sie befindet sich immer im Transit. Und was ist mehr Transit als ein Flughafen? Das heißt, die beiden haben einen sehr tollen Flughafenraum gestaltet und entworfen mit einem Förderband, wo Koffer vorbeifahren können, wo man aber auch dran sitzen kann wie an der Bar und so Trolleys und alles Mögliche. Es erinnert so ein bisschen an den Flughafen Tegel, Berlin, so ein bisschen dieses 70er Jahre abgeschrammelte Vintage-Schick, könnte man jetzt fast schon sagen. Und das haben meine Bühnenbildner mir geschenkt in diesem Fall.
Sie haben sich auch Musik gewünscht von Fanny Hensel. Allegro Molto für Klavier C-Moll Nummer 1. Warum?
Das ist ein Stück, was ich einfach oft höre. Also ich muss sagen, ich höre immer Musik. Ob ich lese, ob ich schreibe, ob ich unterwegs bin, ich höre wirklich immer Musik. Und gerade beim Lesen und Schreiben höre ich total gern Klaviermusik. Und ich glaube, das ist einfach ein Stück, was bei mir in meiner Lese- und Schreib-Playlist drin ist und einfach eine tolle Komponistin, auch eine jüdische Frau, die, glaube ich, viel zu wenig Aufsehen bekommen hat zu Lebzeiten eh, aber auch selbst jetzt ist dann ihr Bruder Felix Mendelssohn-Bartholdy, die immer läuft wahrscheinlich mehr rauf und runter als sie in dem Fall und einfach sehr tolle Frau und ein sehr tolles Stück.
Thank you.
Els Biesemanns mit Musik von Fanny Hensel, die Lena Brasch gerne beim Lesen und beim Schreiben hört. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass man beim Lesen vielleicht einen Soundtrack gebrauchen kann, aber beim Schreiben auch. Also stört das nicht total?
Ehrlich gesagt nicht. Ich kann auch sehr gut schreiben in vollen Räumen, wenn viele Leute um mich herum sind, ob es in einem Café ist oder in einer Bar oder in einem vollen Zug oder so. Ich glaube, dadurch werden die Stimmen in meinem Kopf ein bisschen leiser, wenn alles drumherum lauter ist. Und irgendwie beim Schreiben komme ich wie in so einen anderen Fluss rein, dass die Konzentration vielleicht irgendwie stärker wird auf das, worauf ich mich eigentlich konzentrieren möchte. Wohingegen bei Stille ich, glaube ich, sehr schnell abgelenkt bin von mir selbst.
Sind da immer so viele Stimmen im Kopf?
Das klingt jetzt fast ein bisschen so analytisch, aber ja, irgendwie schon, ja. Nee, wahrscheinlich. Also ich glaube eher, dass ich mich sehr schnell ablenken lasse. Und wie gesagt, auch von mir selber und von anderen Ideen oder von Gedanken oder davon, dass ich dann wieder darüber nachdenke, was ich noch alles erzählen könnte oder was ich noch machen muss oder den Abwasch oder hier nochmal aufs Handy gucken oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so ein Grundrauschen habe, also es gibt ja auch dieses White Noise oder sowas, sich anzumachen, also im Prinzip oder wie so ein Waschmaschinen laufen zu lassen und dadurch dann andere Gedanken oder sowas auszublenden. Und ich glaube, so funktioniert das vielleicht bei mir auch bei Musik. Ich höre die ja dann auch nicht aktiv, sondern das ist dann auch wie in so ein Grundrauschen, mit dem ich ganz gut arbeiten kann.
Viel spannender ist ja noch die Frage, was schreiben Sie denn? Also weil jetzt zum Beispiel die Fassung für Gewässer im Ziplock, haben Sie ja schon erzählt, ist von Ihren Dramaturginnen erstellt worden. Mhm. Also was schreiben Sie?
Ich habe für ein Stück am Gorki zum Beispiel, auch das genau mit den Texten meines Onkels, habe ich eine Szene geschrieben, beziehungsweise einen Monolog für Jasna Fritzi Bauer, wo es um meine Perspektive heute geht aufs Jüdischsein, auf den immer größer werdenden Faschismus im Land, auf den Rechtsruck und so weiter. Das sind dann so Kleinigkeiten. Und sonst versuche ich mich ehrlich gesagt gerade an einem Roman. Ich habe auch schon seit einer Weile, bin ich mit einem Verlag schon am Arbeiten und verschiebe aber diese Deadline immer weiter, weil ich einfach ja so viel auch Theater mache und so viel zu tun habe. Und manchmal kommen dann aber Gedanken und dann schreibe ich ein Kapitel oder vielleicht ein halbes Kapitel oder sowas. Aber das ist eigentlich der Plan, irgendwann dieses Buch nochmal fertig zu kriegen. Lassen Sie sich überraschen.
Ja, auf jeden Fall. Und es spielt keine Rolle, dass da auch ein gewisser, ich sag mal, Familiendruck da ist. Also es ist ja nicht trivial, sag ich mal, wenn man so viele berühmte Menschen in der Familie hat und mit Thomas Brasch ja auch einen, ich denke, heute schon auch immer noch ziemlich berühmten Autor in der Ahnenlinie, dass man dann so ganz entspannt selber ein Buch schreibt, oder?
Also entspannt ist es ganz und gar nicht, sonst wäre ich, glaube ich, schon fertig. Und ich glaube, ich muss mich davon auch so ein bisschen trennen oder davor schützen oder so. Gerade als ich am Theater angefangen habe, war es schon hart, immer verglichen zu werden. Da habe ich noch nicht mal inszeniert, da war ich noch Assistentin. Da haben viele Leute gesagt, naja, ist ja klar, dass du den Job jetzt bekommen hast als Nichte von oder Tochter von oder Schwester von oder so. Aber ich bin gerade ganz glücklich, dass ich mich davon so ein bisschen emanzipieren konnte. Auch gerade durch das Stück, was ich mit Sina Martens gemacht habe, It's Britney Bitch, wo es rein gar nicht um Familie ging oder um Osten ging oder ums Jüdischsein oder um Theaterdynastie oder so, sondern darum, was es bedeutet, eine junge Frau in der Öffentlichkeit zu sein. Und dann durfte ich daraufhin ja eben weiterarbeiten und habe irgendwie zumindest das Gefühl, dass die Leute mich auch als selbstständig oder eigenständig wahrnehmen und mich nicht immer nur in diesem Zusammenhang sehen. Auch wenn es natürlich ein schöner Zusammenhang ist. Ich liebe diese Familie, auch wenn sie alle tot sind, aber das ist irgendwie ein schweres, aber auch ein wunderschönes Erbe, was ich da mit mir rumtrage.
Es ist schon, ich glaube, 2019 gewesen, muss man aber ja auch mal sagen, dass, ich meine, es war eine Umfrage von der Wochenzeitung Die Zeit, die Sie zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen gezählt hat.
Ja, da war ich auch irritiert, ehrlich gesagt. Da hatte ich ja noch gar nichts geleistet. Ja, das war, Caroline Würfel hat da so ein Porträt geschrieben über mich, auch unfassbar tolle Autorin, Schriftstellerin und Journalistin. Und dann habe ich irgendwann diese Zeitung zugeschickt bekommen und dann stand dieses Porträt eben unter dieser Überschrift, die 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen. Und ich glaube, es war so ein bisschen der Gedanke der Zeit zu sagen, auf wen kann man sich freuen oder wo könnte noch was kommen oder so. Ich habe mich wahnsinnig geschämt, ehrlich gesagt. Also es war eine große Ehre, aber ich war so ein bisschen, ich hatte dann so mich als totaler Imposter gesehen. Und ich dachte, ich habe doch gar nichts geleistet. Und das ist ja, was denken denn die Leute? Was soll ich denn machen jetzt irgendwie? Dem Land so Hoffnung schenken oder so. Und da habe ich auch noch einen anderen Job gemacht zu der Zeit. Da war ich nach dem Theater, habe ich noch mal 4 Jahre als Literaturagentin gearbeitet. Und das war wirklich fern von ich möchte selber noch mal Kunst schaffen oder so. Ja, also es war eine große Überraschung.
Aber als Literaturagentin haben Sie sich dann schon in gewisser Weise auf das Terrain Roman vorgearbeitet.
Tatsächlich, ja. Also das war auch eine tolle Zeit. Ich habe beim Matthias Landwehr in der Literaturagentur gearbeitet, wollte eigentlich ein Praktikum machen und er hat gesagt, nee, also wenn, dann fängst du hier richtig an und hat mir dann eben diese Chance gegeben, da 4 Jahre Projekte zu entwickeln und Manuskripte zu lesen und Autorinnen und Autoren zu akquirieren und den Literaturbetrieb kennenzulernen. Das war schon sehr toll, auch wenn ich sagen muss, wahrscheinlich würde Matthias Landwehr das unterstreichen, dass ich nicht die beste Agentin war in dem Sinne, weil ich doch irgendwie immer das Gefühl hatte, ich will raus in die Welt und ich will selber meine Sachen machen und möchte jetzt nicht nur verhandeln. Und dann hat Matthias Landwehr mich irgendwann mir sozusagen gesagt, Lena, vielleicht konzentrierst du dich wirklich lieber auf deine Kunst und so und gehst ans Theater und versuchst es da. Theater ist meine große Liebe und das war aber wie eine tolle Ausbildung, die ich da irgendwie genießen konnte.
Also es war nicht Stormy Weather. Das ist jetzt nur die nächste Musik. Ist das auch so eine Dauerbegleitmusik beim Lesen und Schreiben?
Tatsächlich ja. Das ist eine Schallplatte von Oscar Peterson, die ich zu Hause habe. Da sind, glaube ich, ganz viele Coverstücke drauf. Auch Mascanada hat er da auf dem Piano gespielt und eben Stormy Weather. Ich glaube, das Original ist von Billie Holiday, auch einer meiner Lieblingssongs. Und das passt eh immer zu jedem Wetter und zu jeder Stimmung und läuft bei mir auf jeden Fall auch rauf und runter.
Wir hören jetzt Itzhak Perlman und Oscar Peterson.
Thank you.
Stormy Weather für Lena Brasch hier bei NDR Kultur à la carte. Mögen Sie stürmisches Wetter eigentlich?
Nicht, wenn ich draußen sein muss. Aber von drinnen, ja. Von drinnen finde ich es toll. Aber ich glaube, tatsächlich ist Wind das Wetter, was ich am wenigsten mag. Das fühlt sich immer an, wie es würde mir jemand mit der flachen Hand so ins Gesicht drücken oder ins Ohr pusten oder so. Also das sind so, mag ich eigentlich nicht. Aber ich finde, dieser Song ist auch wirklich eher so, da gibt es meine Fantasie, drinnen zu sein und aus dem Fenster zu gucken und den tanzenden Bäumen zuzugucken.
Können Sie noch mal sagen, warum Ihr Herz so für das Theater schlägt? Also Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Sie dann nach der Literaturagenturzeit einfach dahin auch wieder zurück wollten. Sie haben schon sehr früh angefangen zu hospitieren. Ich glaube, Sie waren 15 oder so, also ungefähr so alt wie Margarita in dem Roman von Dana Vohwinkel. Was ist es?
Ich glaube, es ist tatsächlich diese Form der Manufaktur, diese Kunstmanufaktur, dass so viele Künste und Handwerke aufeinandertreffen und ich als Regisseurin, meine Aufgabe ist, die alle zu kuratieren und die so zusammenzuführen, dass sie gemeinsam funktionieren und ein Gesamtkunstwerk ergeben. Und das ist was ich extrem besonders finde und eben, dass es nicht wiederherstellbar ist. Also, dass es immer nur im Moment passiert, dass auch jede Vorstellung anders ist. Also, auch wenn man selbst als im Publikum sitzt und neben einem sitzt jemand, der unangenehm riecht oder so, dann macht das natürlich den ganzen Abend anders. Ich finde es einfach wirklich magisch. Wir proben ja jetzt auch gerade im Theater auf so einer Probebühne. Es ist so ein extra Raum, der ist über der originalen, also über der großen Bühne. Und wenn man rauchen gehen will, dann läuft man so über einen Schnürboden. Das heißt, also man läuft über der Bühne lang sozusagen und manchmal sitzen wir dann da und gucken den anderen bei den Proben zu und das ist so, ja, das ist einfach magisch, so Kunst beim Entstehen zugucken zu können und eben die Gemeinschaft, das ist mir, glaube ich, total wichtig. Ich liebe es, mich mit Menschen, die mir nah sind oder die ich gerne mag, zu umgeben und daraus dann einen Beruf zu machen, schöner geht's nicht.
Sie werden ja auch im Feuilleton ziemlich gefeiert für Ihre, ich sag's mal so ein bisschen in Anführungszeichen, Theatersprache. Also das sind Abende, Sie haben das ja eingangs selber schon gesagt, die eigentlich jeden ansprechen sollen, also unabhängig vom Alter, auch wenn Sie jetzt hier in Hannover beispielsweise für ein Publikum ab 14 inszenieren. Abende, die bunt sind, leicht erzählt, trotzdem immer klug auch, wo aber viele andocken können, also Themen verhandelt werden, die mit uns was zu tun haben. Sie haben gesagt, Sie stellen sich immer einen Zuschauer vor, einen Freund von Ihnen, der nicht so wirklich Zugang gefunden hat zum Theater. Ist das immer noch so?
Ja, auf jeden Fall. Das ist mein Freund Alex. Und der ist Gartenlandschaftsbauer in Berlin. Und ist ein ganz, ganz alter Freund schon von mir. Und ein unfassbar toller Mensch. Und wahnsinnig klug und witzig und warm. Und genau, der hatte mich mal gefragt, ob ich ihm mal Karten besorgen kann. Er will seiner Mutter zum Muttertag irgendwie Theaterkarten schenken. Meinte dann, aber such mir mal was aus, was ich auch verstehe. Und dann dachte ich so, hä, das kann es doch nicht sein. Und es gibt so viel im Theater, was ich selber nicht verstehe, weshalb ich auch oft nicht so gerne ins Theater gehe, weil ich mal so denke, hä? Also muss ich jetzt irgendwie erst alle Goethes Werke gelesen haben, um es zu verstehen? Oder eben andersrum, man nutzt dieses Unverständnis dann als Herausforderung, wie bei den Arbeiten von Frank Castorf zum Beispiel, wo ich immer das Gefühl habe, ich gehe klüger ins Theater rein, als ich rausgehe. Also ich komme raus und denke so, okay, ich habe nichts verstanden. Dadurch aber die Motivation, alles zu lesen, alles verstehen zu wollen oder nochmal reingehen zu wollen und das zu verstehen. Ich möchte aber in meinen Arbeiten irgendwie eine Leichtigkeit haben und trotzdem die Tiefe nicht verlieren oder so. Vielleicht ist es das, was ich versuche und was mir im besten Fall auch gelingt, wenn den Leuten das gefällt. Beziehungsweise auch, wenn ich Figuren inszeniere, dass mich das einfach total interessiert. Warum handeln die so? Und das war was ich von Klaus Peimann gelernt habe, der auch nicht einfach war in der Arbeit.
Nee.
Das war die Zeit, wo ich im Berliner Ensemble hospitiert habe.
Und als er dann noch der Patriarch war.
Richtig, da war er noch, und zwar was für einer. Auch da habe ich gelernt, wie es nicht sein soll am Theater, wie ich nicht arbeiten möchte. Aber er hat vor allem mal gesagt, als Regisseur muss man Empathie mit jeder Figur haben. Und das hat sich so eingebrannt bei mir, dass ich gedacht habe, das ist, finde ich, auch eine gute Anleitung, durchs Leben zu gehen, mit jedem Menschen empathisch zu sein, der dir gegenüber sitzt, damit man nicht sofort denkt, richtig, falsch, böse oder so, sondern irgendwie verstehen zu wollen, woher kommt das? Warum bist du so? Warum sagst du das so? Das ist so das, was ich, glaube ich, auch am spannendsten finde in der Arbeit an Figuren im Theater.
Also sprich jetzt auch im Alltag, also wenn wir mal aus dem Theater rausgehen, empathisch sein mit jemandem, der sagt, mit Juden will ich nichts zu tun haben?
Das ist jetzt natürlich ein großes Thema und das ist auch nicht so, dass ich ständig mit solchen Menschen zusammensitze, sondern ich bin schon sehr in meiner Bubble. Das ist eine linke Künstlerbubble, in der ich mich bewege. Jetzt gerade, wenn ich den Alltag meine, ist es tatsächlich eher zu denken, oh, eigentlich, du bist schon ganz schön das Arschloch, aber ich muss erst mal rausfinden, warum eigentlich. Und ich habe keine Lust, mir mein Leben schlecht machen zu lassen von anderen Menschen, die ich als Arschlöcher sehe oder so. Das hat mir, glaube ich, meine Mama auch beigebracht. Und das ist auch was mir Michel Friedmann beigebracht hat. Ich habe auch einen Text von ihm inszeniert.
Fremd.
Genau,
also hier in Hannover uraufgeführt sogar.
Richtig, genau, von Stefan Kimmich. Und wir haben dann die zweite Inszenierung gemacht am Maxim-Gorki-Theater. Und Friedmann ist mir mittlerweile sehr nah. Wir sprechen viel, wir telefonieren ab und zu. Wenn er in Berlin ist, sehen wir uns auch. Und es gab so einen Punkt in meinem Leben, wo ich gerade nicht weiter wusste, wo ich ihn gefragt habe. Und er hat gesagt, Lena, es ist nicht deine Wut, das ist die Wut der anderen. Behalt die Wut der anderen bei denen und mach aus deinem Leben einfach das Beste. Nimm die Wut wahr der anderen Menschen, aber versuch nicht gegen sie anzukämpfen, sondern damit umzugehen.
Kultur à la carte, das Tonhalle Orchester Zürich mit dem Anfang der Fantasie-Ouvertüre Romeo und Julia von Peter Tschaikowski unter der Leitung von Paavo Järvi. Auch das natürlich ein Wunsch von Lena Brasch.
Ja, das ist auch ein unfassbares Meisterwerk. Ich habe relativ viel Tschaikowski gehört. Ich habe eh auch als Kind und Teenager weirderweise sehr viel klassische Musik gehört. Oder das heißt weirderweise, aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so gängig. Und habe da auch Schallplatten von meiner Mutter beziehungsweise auch von meinem Großvater, von ihrem Vater gehabt, die ich gehört habe. Und ich glaube, da war das Stück auch dabei. Es ist mir jetzt nur wieder in den Sinn gekommen, weil ein Freund von mir letztens in der Philharmonie war in Berlin und mir das dann geschickt hat und meinte, das ist doch toll, oder? Und Romeo und Julia natürlich auch einfach ein tolles, tolles Theaterstück.
Sie haben Ihre Mama, Ihre Mutter, Marion Brasch, Journalistin, Radiomoderatorin, ja jetzt schon mehrfach erwähnt. Ihr Vater ist Jürgen Kuttner, auch Radiomoderator, auch Theatermacher, ein schnelldenkender, kluger Kopf. Beide Eltern und die ganze andere Familiengeschichte, die dahinter steht, ist ja auch schon angeklungen. Wie sind Sie groß geworden?
Ich bin bei meiner Mama alleine groß geworden und mein Vater war aber immer präsent. Der war auf jeden Fall immer da. Genau, meine Mutter hat mich alleine großgezogen, hat mich auch sehr schnell ans Radio gewöhnt. Die hat sehr schnell wieder angefangen zu arbeiten und mich dann schon so als Neugeborenes auch mitgenommen. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit im Radiosender verbracht und sage es immer wieder, ich hatte, glaube ich, die schönste Kindheit, die ich mir vorstellen könnte. Eine extrem warme und liebende Mama, die mir alles gegeben hat, was ich gebraucht habe. Was ich immer wieder faszinierend finde, weil sie so ein schweres Schicksal hat, weil sie ihre Familie so früh verloren hat. Ihre Mutter ist gestorben, als sie 13, 14 war. Danach ist ihr Bruder gestorben, Klaus Brasch, Schauspieler. Danach ist ihr Vater gestorben und dann sind Peter und Thomas Brasch beide im Jahr 2001 gestorben. Das heißt, es gibt auf dieser Seite nur noch uns beide. Und ich bin extrem dankbar für die Kindheit und für diese Erziehung, die ich genießen durfte. Und mein Vater hat dann ist ein bisschen später mit eingestiegen und hat mich dann sozusagen im Intellektuellen erzogen.
Also als er mit Ihnen anfangen konnte zu diskutieren.
Tatsächlich, ich glaube ja, so ungefähr das. Als ich ordentliche Wörter aus mir so rausdrücken konnte und eigene Gedanken formulieren. Nee, also der hat mich natürlich auch vorher geliebt, aber dadurch war es natürlich einfacher. Oder dann ist man sich nochmal näher gekommen. Und er hat mich auch zum Theater geholt.
Also das wollte ich jetzt gerade fragen. Er hat quasi das Virus auf den Weg gebracht.
So ist es, ja. Er hat mich gefragt, ob ich nicht mal hospitieren möchte bei ihm. Und da hat er am Deutschen Theater Die Sorgen und die Macht von Peter Hacks inszeniert, zusammen mit Tom Kühnel. Er meinte, guck doch mal zu, vielleicht ist das was für dich. Und dann habe ich in der Schulzeit, ich bin noch zur Schule gegangen, habe ich dann angefangen da zu hospitieren und bin dann immer nach der Schule ins Deutsche Theater gefahren und dann nachts wieder zurück und so, manchmal auch Schule geschwänzt, weil ich lieber die Probe sehen wollte. Das hat er mir beigebracht und er hat mir auch Theater beigebracht, wie man es macht. Also wie der Umgang mit einer Bühne ist, wie der Umgang mit Musik ist auf der Bühne und so. Er ist auch, glaube ich, würde ich sagen, mein härtester Kritiker, der ehrlichste auch. Meine Mama liebt alles, was ich mache, was ich auch toll finde. Papa ist immer ein bisschen kritischer, aber das hält sich die Waage. Das finde ich sehr schön.
Ist es dann komisch, wenn der Vater einen Abend über Thomas Brasch macht und Sie auch an zwei verschiedenen Theatern, aber eben anlässlich des 80. Geburtstages?
Also ich glaube, für alle anderen ist es komischer als für uns. Und die Abende sind so unterschiedlich. Also er hat ja auch mit Tom Kühnel Hals-Maul Cassandra gemacht am Deutschen Theater. Und das war eher so ein biografischer Abend über das Leben von Thomas Brasch und dem Vater und diesen Widerständen und so. Und was ich gemacht habe am Gorki-Theater war eher so eine, also es war eine Textarbeit. Ich habe mich mit seinen Texten beschäftigt. Was bedeuten seine Texte heute noch? Die Texte, die er in den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren geschrieben hat. Wie aktuell sind die noch? Und ich habe eben auch versucht, die wieder in unsere Welt reinzuholen, weil man merkt, das ist gar nicht so fern von der Zeit damals oder von seinen Gedanken damals und habe da auch viel Feedback bekommen von Leuten, gerade von jungen Leuten, die gesagt haben, ach krass, das hat der damals geschrieben, dem ging es ja genau wie mir. Und das war so ein bisschen Ziel der Sache, deswegen sind diese Abende einfach auch sehr unterschiedlich und kann man, glaube ich, gar nicht vergleichen, außer dass sie denselben Protagonisten haben oder denselben Autor.
Gibt es bestimmte Sätze von ihm, die für Sie heute auch im Alltag immer weiter noch wichtig sind?
Oh, viele, viele. Also ich meine, einer der berühmtesten ist natürlich Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin. Das ist so eine Zustandsbeschreibung, die vielleicht auch jeder irgendwie versteht oder fühlt oder so. Jetzt auf die Schnelle ist es schwer. Ich beschäftige mich auch gerade wieder mit Texten von ihm, allerdings jetzt nicht unbedingt für eine Arbeit, sondern eher für so eine Art Recherche. Und es ist alles sehr beeindruckend. Also ich glaube, ich kann mich da nicht festlegen.
Sie haben ja eben schon gesagt, es war für Ihre Mutter sehr hart, weil sie so früh ihre Familie verloren hat und Sie beide jetzt als Einzige noch übrig sind. Sie sind aber auch in Ihrem Leben auch, glaube ich, weiterhin viel auf Friedhöfen, oder? Das sind ganz besondere Orte für Sie.
Ja, irgendwie schon, aber gar nicht so spirituell oder so, sondern irgendwie, Berlin hat einfach total schöne Friedhöfe. Das sind irgendwie schöne Orte, da gibt es immer eine Bank, man hat seine Ruhe. Mag ich irgendwie gern. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt in den letzten Jahren auch ein paar Freunde verloren, aus verschiedenen Gründen, aber der Tod ist immer sehr präsent und war es irgendwie auch schon immer. Ich glaube, ich bin sehr schnell damit in Berührung gekommen, natürlich durch die Familie, diese Familiengeschichte, die meine Mutter ja auch aufgeschrieben hat in ihrem Roman Ab jetzt ist Ruhe. Das habe ich sie ja vorher auch alles gefragt und dann hat sie immer wieder das Gleiche erzählt, meint, okay, ich schreibe es jetzt einfach mal auf. Aber das ist ja auch wie so ein düsteres Märchen. Wenn ich nach Oma und Opa gefragt habe, dann heißt es halt, na, die sind auf dem Friedhof, dann können wir die besuchen. Wenn ich nach meinem Onkel gefragt habe, dann müssen wir durch die Stadt fahren und entweder nach Weißensee oder nach Mitte auf den Friedhof. Ich habe aber irgendwie abgelegt, das als Trauerstätte zu sehen, sondern das sind einfach tolle Orte und in jeder Stadt, obwohl in Hannover war ich noch nicht auf dem Friedhof, das muss ich noch nachholen, aber in jeder Stadt, wo ich bin, besuche ich einfach gerne Friedhöfe, genauso wie ich gerne Buchhandlungen besuche oder Shoppingmalls oder Supermärkte, weil man irgendwie guckt, ach Mensch, hier sieht es ja ganz anders aus, aber man weiß, wozu man gebeten ist, wenn man da ist.
Ich würde jetzt mal unterstellen, dass Sie den nächsten Musiker kennen.
Tatsächlich, Malakow Kowalski.
Genau, ja. Ono.
Ja, das ist ein unfassbarer Musiker. Der hat schon alles Mögliche gemacht. Ich höre alle seine Platten auch rauf und runter. Auch Theater- und Filmmusiker. Und wir kennen uns und wir mögen uns sehr. Und ich finde ihn sehr inspirierend. Und er hat ein ganzes Klavieralbum gemacht, wo er mich mal zu so einer Pre-Listening-Session eingeladen hat, wo er es einfach durchgespielt hat und ich bin fast vom Hocker gefallen und genau, deswegen ist das ein Song, den ich mir auch wünsche.
Thank you.
Buongiorno von Malakow Kowalski. Noch eine weitere Lieblingsmusik von Lena Brasch, die heute bei mir zu Gast ist bei NDR Kultur à la carte. In wenigen Tagen ist Premiere von Gewässer im Sipp-Block nach dem Roman von Dana Vohwinkel am Ballhof 1 am Schauspiel Hannover. Es hat ja eine ganze Weile gedauert, Lena Brasch, bis Sie auch künstlerisch angefangen haben, sich auseinanderzusetzen mit den jüdischen Wurzeln, mit der jüdischen Familiengeschichte. Gab es da einen Auslöser eigentlich?
Ich glaube, angefangen hat das schon mit Fremd von Michel Friedmann. Da wurde ich von Murat Dikenji gefragt, der das Studio Ja im Maxim-Gorki-Theater leitet, aber früher hier in Hannover auch die Universen geleitet hat, ob ich diesen Stoff machen würde. Und dann habe ich mich, wie gesagt, mit Michel Friedmann ein paar Mal getroffen. Und dann habe ich gemerkt, also ich meine, dann, wir haben kurz nach dem 7. Oktober 23 angefangen zu proben und zu arbeiten, dass man da gar nicht dran vorbeikommt und dass auch ich nicht dran vorbeikomme und dass ich schon weiß, was ich auch für eine, also dass ich eine Stimme habe, die ich irgendwie nutzen kann. Und das geht jetzt gar nicht so sehr um politische Statements darin, sondern eher um, in was von der Welt leben wir und wie findet man sich da zurecht oder sowas. Und das kann man, glaube ich, auf jede Religion, auf jede Sexualität, auf jede Identität auch nehmen. Und auch dieses Buch von Michel Friedmann, Fremd, da sind ja alle mit gemeint. Das ist kein Buch über jüdische Identität. Und das kann jede Person lesen, wie sie möchte und fühlt sich darin, glaube ich, gesehen. Und da habe ich irgendwie gemerkt, ah, das ist irgendwie ein Thema, was ich interessant finde, wo ich vielleicht für ein paar Menschen sprechen kann.
Jetzt sind wir ja noch vor der Premiere. Ich weiß ja nicht, wo Sie jetzt gedanklich schon sind, ob Sie schon wissen, ob Sie weitere Premieren auch in Hannover haben werden in der nächsten Spielzeit. Das dürfen Sie mir im Zweifel, selbst wenn Sie es schon wissen, noch nicht verraten. Was haben Sie denn selber so für eine Perspektive? Also sagen Sie, ich möchte auch gerne weiter vor allem in Berlin inszenieren? Oder sagen Sie, ich möchte auch gerne meine Theaterwelt noch weiter öffnen? Also keine Ahnung, warum nicht mal an die Wiener Burg gehen oder nach München?
Also ich wäre für alles offen, tatsächlich. Ich muss nicht in Berlin bleiben, gar nicht. Ich freue mich total, rumzukommen. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es, neue Menschen kennenzulernen, neue Orte kennenzulernen. Es gibt jetzt auch eine Produktion im Ausland, die ich mache. Das darf ich, glaube ich, auch noch nicht wirklich sagen. Aber auch das nächste Jahr, also dieses Jahr, in dem wir gerade sind und das Jahr darauf, gibt es schon ein paar Projekte und die finden auch zum großen Teil außerhalb von Berlin statt.
Aber da bleibt, um nochmal bei diesem Flughafen- und Kofferbild zu bleiben, immer ein Koffer stehen in Berlin, ja?
Definitiv. Also ich werde auf jeden Fall da bleiben. Meine Familie ist da, also meine Mama ist da, mein Papa ist da, meine Freunde sind da. Und das ist, ich bin da geboren und aufgewachsen und werde da auch bleiben. Aber ich liebe das auch, für ein paar Wochen immer woanders hinzufahren, aber immer in dem Wissen, dass ich auch wieder nach Hause komme.
Premiere am 20. Februar, Ballhof 1, Schauspiel Hannover. Ich sage jetzt nicht toi toi toi, weil Sie dürften sich ja nicht dafür bedanken. Ich wünsche Ihnen einfach nur alles Gute dafür und für die vielen anderen offensichtlich sehr spannenden Projekte, die da noch kommen. Lena Brasch, herzlichen Dank, es war ein Vergnügen.
Vielen Dank, danke gleichfalls, danke für die Einladung.
Mein Name ist Katja Weise und das war NDR Kultur à la carte.